Pfingsten 2020, der Lebendigmacher kommt. Wisst ihr, was ein Lebendigmacher ist? Seid ihr lebendig? Oder seid ihr wach? Eins meiner Lieblingslieder haben wir eben miteinander zu singen versucht. Und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit alter Schriften, sie besteht. Jeden Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen und sein Blut befreite mich. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus liebt. Preist den Vater, preist den Sohn. Vater im Himmel, das ist die Botschaft. Es gilt noch heute. Die Beziehung zu dir ist wichtig, wichtig, wichtig. Herr, und wir wollen unsere Beziehung zu dir ganz neu prüfen. Du prüfst uns wohlwollend, du bist treu, auch wenn wir untreu sind. Du gehst uns nach, du bist treu, auch wenn wir schwierig sind. Du bist treu, wenn wir mutlos und faul sind. Du bist treu. Das wollen wir heute neu erspüren, wie du bist. Und du schickst den Lebendigmacher. Was für eine Freude, was für ein Segen. Danke, dass du jetzt hier bist und segnest all unsere Geschwister jetzt, die zu Hause sind, die nicht dabei sein können. Segne sie ganz besonders, segne alle Gottesdienste, Land auf, Land ab, alle Christen, die mit dir unterwegs sind, lebendig. Danke, dass du der Grund bist. Dich beten wir an, im Namen Jesu Christi, Vater im Himmel. Amen. Der Lebendigmacher kommt. Zu Tode geängstigte Nachfolger Jesu erleben die Zeit zwischen Ostern, zwischen Auferstehung, Kreuzigung und Auferstehung Jesu am Anfang panisch, geängstigt, abgeschottet. Das wissen wir jetzt zur Zeit, wie das geht, wenn man so ein bisschen verzögert für sich in vorsichtigem Abstand unterwegs sein soll. Das macht schon was mit uns. Darum ist es gut, dass wir uns sehen, dass wir miteinander wahrnehmen, ja, wir leben noch, wir sind noch da. Und auch ein Telefonanruf ist ganz wichtig. Gebet am Telefon kann sehr viel bedeuten. Und das ist sehr mutmachend. Die Jünger damals fassen sich ziemlich schnell, wie es in den ersten Kapitel der Apostelgeschichte heißt. Sie laufen nicht in Panik davon, sie verbarrikadieren sich nicht zu Hause, sondern suchen Gemeinschaft, das ist ganz wesentlich. Und man kann Gemeinschaft sehr physisch nah haben oder auch physisch etwas entfernter, aber Gemeinschaft. Und sie suchen Gemeinschaft und sie treffen sich im Gebet und sie warten auf das Handeln Gottes. Das wäre ja jetzt klasse. Jetzt war Jesus ein paar Jahre bei uns. Wir haben das Know-how drauf, wie das geht mit dem Reich Gottes. Und wir haben schon ein paar Erfahrungen gemacht, ein paar Erfolge gehabt und jetzt können wir loslegen. Nein, da fehlte Entscheidendes. Sie warteten auf den Lebendigmacher, auf den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 12. Als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, das war die Himmelfahrtsabschiedsszene, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und die gingen in den oberen Stockwerk, in den Raum, der im oberen Stockwerk gelegen war, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Sie nahmen gute Gewohnheiten auf. Wer waren alles dabei? Dort waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Es gab noch einen zweiten Judas. Sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria. Ach, sieh mal an, die Frauen, die tapferen Frauen, die nicht weggelaufen sind, vorbildlich. Maria, die Mutter von Jesus, mit einigen anderen Frauen, ich nehme an, das waren die Frauen, die auch unterm Kreuz dabei gewesen waren, und den Brüdern von Jesus. Jesus hatte Halbgeschwister, die waren auch mit dabei. In diesen Tagen stand Petrus auf, als etwa 120 Menschen anwesend waren. Hey, da war ja schon eine kleine Gemeinde. Klein ist gut, nicht schlecht. Das war der Kern, das waren die treuen Leute. Und er fing an, den Ersatzmann für Judas Iskariot zu suchen. Oder er schlug vor, da müssen wir noch eine Stelle besetzen, sonst sind wir nicht komplett. Und das hat er gemacht und das haben sie getan. Matthias war dann der Nachfolger. Vorausgegangen waren nach den Ostergeschehnissen unfassbare Begegnungen mit dem Auferstandenen. Das konnten die überhaupt nicht glauben. Jesus hatte davon gesprochen, er hatte ihnen das gesagt, ich werde am dritten Tage auferstehen. Und sie haben es nicht geglaubt. Immer wieder aufbauende, herausfordernde Treffen mit Jesus waren nötig, damit sie begriffen, damit sie immer mehr begreifen konnten. Das stimmt ja. Der, der für uns am Kreuz von Golgatha verstarb, ist am dritten Tage auferstanden und lebt jetzt noch unter uns hier auf der Erde. Jesus brachte Schwung in den Laden. Und da hat sich was gedreht. Da hat sich was gedreht in den Herzen, in den Köpfen der Nachfolger. Ich werde euch nachher eine Frage stellen, eine ziemlich schwierige Frage. Eine aufrüttelnde Frage, ist schon entscheidend. Kannst du beten, du guter, heiliger Geist Gottes, mach mit meinem Leben, was du willst? Ich bin so in so einer Situation, wo ich auch mal überlege, wie geht es denn weiter? Die Endlichkeit meines Seins wird mir bewusst, die Endlichkeit meiner Gesundheit wird mir bewusst. Endlichkeit, also irdische Endlichkeit, geht den einen oder anderen von euch auch an, egal wie alt, wie jung ihr seid. Unser irdisches Dasein ist endlich, so wie unsere Finanzen auch endlich sind. Darf Jesus, darf Gott jetzt schon. Gute Gelegenheit, Pfingsten 2020, ganz neu. Auf den Thron in unser Leben hineinkommen, er meint es gut. Du musst ein richtiges Gottesbild natürlich haben. Du musst klar sein, Gott ist einer, der treu ist, der uns liebt, der uns nicht über unser Vermögen versuchen will, der uns nicht in unserer Originalität beschneidet, der uns nicht konform machen will, so wie andere, sondern in unserer Originalität möchte er unser Leben zum Guten wenden, möchte uns Christus ähnlich gestalten und zum Segen setzen für andere, damit andere durch uns gefördert werden, nach vorne gebracht werden, geschützt werden, herausgefordert werden, korrigiert werden. Genau das, was Jesus mit seinen Leuten gemacht hat. Und ich merke, ich habe bis heute Korrektur nötig. Ich habe nötig, dass mir jemand Ermutigendes in mein Leben hineinspricht. Ich habe es nötig, dass mich jemand herausfordert, die Grenzen zu weiten. Die Grenzen meines Vorstellungsvermögens, die Grenzen meiner Faulheit, die Grenzen meiner Nichtdiszipliniertheit. Ich habe es nötig, dass mir das jemand sagt und dass ich jemanden erlaube, das zu sagen. Und deswegen gibt es Gemeinde. Und deswegen ist das Geburtsstunde der Gemeinde etwas Geniales. Die Gemeinde ist das Meisterstück Gottes. Da kann man viel lernen. Demut zum Beispiel. Ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles und ich brauche nicht alles zu können und ich brauche nicht alles zu wissen. Wie gut, dass wir uns ergänzen können. Da sind Leute, die manche Dinge viel, viel, viel besser können als ich. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung, Apostelgeschichte 1, erschien Jesus den Aposteln immer wieder. Das waren Briefings, das waren Meetings, richtig gut, und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach zu ihnen über ein Thema. Was war das Thema, das Jesus mit seinen Jüngern damals sprach? Hohe Wichtigkeit, hohes Level, das Reich Gottes, die Königsherrschaft von Jesus Christus, die sich ausbreiten soll. Zuerst in den Herzen und Leben der Jünger, dann durch sie zu den Menschen dieser Welt. Vers 4 und 5 heißt es dann noch, Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagt er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Das ist der Lebendigmacher, der Geist Gottes. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Oh, das war keine neue Botschaft. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das war seine klare Ansage. Und er sagt, ich will euch dabei haben. Was? Jesus, das kann wohl nur ein Irrtum sein. Diese Gurkentruppe, diese Versager, diese Loser, die willst du dabei haben? Das ist deine Elite? Es gibt eine Geschichte von den Engeln im Himmel, die mit Jesus im Gespräch sind und sehr mitleidig schauen, was da passiert. Die mit Gott, dem Vater, sprechen, sehen, was da passiert und sagt: Du heiliger Gott, hast du keine andere Idee? Gibt es keinen Plan B? Guck dir mal die Leute an. Hast du keinen Plan B? Gibt es da nicht andere, fähigere, bessere, besser geeignete Menschen als die? Und der Vater im Himmel, der hatte ja die Berufung mit Jesus im Gebet klargemacht. In der Nacht vor der Berufung war Jesus im Gebet mit dem Vater und am nächsten Tag hat er die namentlich berufen, die er jetzt dabei hatte. Bis auf Judas Ischariot, der sich das Leben genommen hatte. Und der Vater im Himmel schüttelt den Kopf. Nein, es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen Plan D. Die will ich haben. Die Menschen, die Durchschnitt sind. Was töricht ist vor der Welt, was dumm ist vor der Welt, sagt Paulus später mal, das hat Gott berufen, sein Reich zu bauen. Genau euch will ich dabei haben. Das ist die Herzensangelegenheit von Jesus. So wie ihr seid, will ich euch beim Bau des Reiches Gottes dabei haben. Wow. Sagt er möglicherweise heute auch zu uns, dich, wie du hier bist, wie du hier dazugehörst, dich will ich dabei haben. Dich und keinen anderen. Du bist gemeint. Nicht nach hinten gucken. Oh, ne? Was für eine Herausforderung. Und er gibt uns den Lebendigmacher dazu. Mein Konfirmandenspruch, Sprüche 23, Vers 26, könnte das so ein bisschen auf den Punkt bringen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, meine Tochter, was denn? Das Zentrum deines Lebens, das Zentrum deines Denkens, deines Fühlens, deines Glaubens. Gib mir das Zentrum deines Lebens. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Vor der Berufung des David nimmt Gott Samuel, den Propheten, in die Schule. Die sind es alle nicht, diese Söhne, die bisher gekommen sind. Der Herr, der Mensch sieht, was vor Augen hat, das, was er sieht, und Gott sieht das Herz an. Wo ist dein Herz? In Vers 8 setzt dann Jesus fort: Wenn der Lebendigmacher über euch gekommen ist, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, Prophetie, die in wenigen Tagen sich umsetzen wird, dann werdet ihr was? Dynamik, Kraft empfangen. Die brauchen wir. Wir sind zum Teil am Ende unserer Kräfte. Nicht nur in der Krise, auch vor der Krise waren wir teilweise schon am Ende unserer Kräfte durch verschiedene Möglichkeiten. Manchmal blockieren wir uns auch selbst, indem wir die Kraft vergeuden, die in uns ist, für Dinge, die völlig unnötig sind, und werden kraftlos. Und jetzt sagt Jesus, dann werdet ihr die Kraft Gottes empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. Jetzt in Jerusalem, hier in ganz Judäa, kurz drumherum, in Samaria, unter den Leuten, die heidnisch sind in den Augen der jüdischen Leute. Das ist die Öffnung, das ist Neues Testament. Das Alte Testament wird beendet, nur Gott mit seinem Volk unterwegs Und jetzt wird es geweitet zu allen Nationen. Jetzt geht es weit, weit, weit über das hinaus, was bisher Zielpunkt war. Ja, bis an die Enden der Erde. Ihr werdet meinen Zeugen sein. Ihr sollt das erzählen, was ihr mit mir erlebt habt, was ich euch bedeute, wie ich euch verändert habe zum Guten. Ihr werdet meine Blutzeugen sein. Da wird es jetzt ein bisschen eng. Ihr werdet Märtyrer sein für mich. Und das ist für diese Apostel, die damals unterwegs waren, weitestgehend so gelaufen, bis auf Johannes, der ziemlich alt werden durfte. Die Frage ist heute an dich und an mich genauso. Ich ringe mit dieser Frage. Guter Heiliger Geist, du darfst mit mir machen, was du willst. Du darfst mich führen, wie du willst. Du darfst deine Pläne, deine Ideen in meinem Leben umsetzen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe große Angst davor. Ja, dann ist ja meine Meinung gar nicht mehr so gefragt. Na, wir dürfen schon beten und Schadensbegrenzung treiben. Gott ist gnädig. Aber darf er grundsätzlich? Herr Jesus Christus, du darfst mich leiten. Du darfst mich führen, wohin du willst. Du darfst mich gebrauchen. Im Verlauf der Begegnung mit Jesus in diesen 40 Tagen nach seiner Kreuzung, das waren kostbare Tage und Wochen, haben sie sich an vieles erinnert, hat Jesus sie an vieles erinnert. Zum Beispiel, dass Gott unfassbar treu ist. Unfassbar treu. Wer könnte was erzählen von der Treue Gottes, wo er versagt hat, wo er Dinge versprochen hat, wo Gott wirklich eingegriffen hat? Ich könnte viel erzählen. Gott achtet auf dich und mich im Alltag. Wenn wir auf du und du sind, Herr, du bist da, du bist treu. Was bist du für ein Gott? 5. Mose 7. Mose spricht zum Volk. Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Und jetzt kommt's. Er ist der treue Gott. Und das hat das Volk Israel dann erlebt. Treu ist er mit ihnen diese Wege gegangen. Hat sie rausgeholt aus der Sklaverei der Gefangenschaft. Hat sie durch die Wüste geführt. Hat sie versorgt. Hat gemeinsam mit Mose unter der üblen Meckerei des Volkes gelitten. Einmal war es sogar so weit, dass Gott sagte, komm Mose, lass die da alle in der Wüste. Wir zwei, wir machen ein neues Kapitel auf. Lass die in der Wüste. Und da musste Mose, so scheint es, fast Seelsorge an Gott treiben und sagen, du, was werden die Völker um uns herum hier sagen? Der Gott Israels hat es nicht geschafft, sein Volk, er hat es zwar aus der Sklaverei herausbefreit, aber hat es nicht geschafft, es ins gelobte Land zu bringen. 5. Mose 32, Gott treu ist Gott und kein Böses an ihm. Hast du so ein schiefes Gottesbild manchmal an dieser Stelle? Treu ist Gott und es ist kein Böses an ihm. Und dann kommst du zu uns Menschen. Was für eine Qualität sucht denn Gott bei uns Menschen? Psalm 101,6, meine Augen sehen nach den Treuen im Land. Bist du ein Treuer? Bist du eine Treue? Ich bin nicht immer treu. In der Neues Leben-Übersetzung heißt es da zum selben Text, Psalm 101,6, stattdessen will ich auf die Gottesfürchtigen achten. Andere Übersetzung, treu, gottesfürchtig. Einer, der Gott fürchtet, der noch eine gesunde Ehrfurcht hat vor dem, wer Gott ist, was er tut und was er will. Er will auf die Gottesfürchtigen achten. Daniel, einer der fehlerlosen, scheinbar fehlerlosen Männer in der Bibel. Daniel war treu, Daniel 6, Vers 5. dass man keine Schuld noch Übeltat an ihm finden konnte. Die Feinde waren ja dran, die wollten seinen Stuhl absägen, die wollten ihn ganz absägen, die wollten ihn zu Fall bringen und sie fanden nichts, keinen Fehler an ihm. Er war ein Leiter, ein Herrscher, ein Ratgeber. Nur eins haben sie gefunden, dass er treu Gott diente. Und nicht routiniert, sondern sorgfältig abgestimmte Lebensabläufe hätte, die vom Gebet eingerahmt waren. Klagelieder 3, Vers 23. Deine Güte, Vers 22 noch dazu, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht ganz am Ende sind. Seine Barmherzigkeit hört nicht auf, jetzt Vers 23, sondern sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Das ist Gott. 2. Timotheus 2, 1 bis 13, nur am Schluss, Vers 13. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Seine Liebe zu uns ändert sich nicht. Er ist und bleibt treu, egal wie wir uns verhalten. Einer meiner Lieblingsverse aus 2. Chronik, 2. Chronik 16, 9. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, die von Herzen ganz zu ihm gehören. Die von ganzem Herzen an ihm sind, bleibt in mir und ich in euch. 2. Thessalonicher 3, 3. Gott ist treu, weil er bewahrt. Der Herr ist treu, heißt es da in Vers 3, er wird euch stärken und euch bewahren vor dem Bösen. Da haben wir Lebenshilfe. Wir sind dem Bösen, den Versuchungen nicht ohne Schutzmöglichkeit ausgeliefert. Wir dürfen uns an ihm freuen, an ihn halten. Gott ist treu. Gott ist treu und er bleibt treu in deinem Leben. Und dieser treue Gott schickt uns den Lebendigmacher, den Geist Gottes. Und die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu ist da. Geburtsstunde des Meisterstücks Gottes, der Gemeinde. Beginn des Gemeindezeitalters, Abschnitt Altes Testament hört auf und das Neue Testament beginnt mit dem Evangelium zu den Nationen. Gott will alle. Und wenn wir unterwegs sind, kriegen wir ziemlich schnell Kontakt zu Leuten, die auch im Kaufhaus sind, auch da irgendwo an der Tankstelle sind. Wir haben Kontakt. Und hier zu sagen, Herr, ich gehe da jetzt hin, hab meinen Plan und wenn du denkst, da wäre eine Gelegenheit, ich bin da. Ich möchte ein Zeuge sein. Ich möchte ein Lebendigmacher werden. Ich möchte einer, der ermutigt sein. Alle Menschen brauchen Jesus. Vorher, Matthäus 28, bevor diese Apostelgeschichte geschehen ist, waren, hat er das deutlich gesagt zu seinen Jüngern, die Matthäus 28, 17, zu ihm kamen auf den Berg und etliche zweifelten. So eine Befindlichkeit gab es da bei einigen. Und er sagt, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. In mir habt ihr Vollmacht. Darum, weil das so ist, darum geht hin, macht alle Völker, alle Nationen zu Nachfolgern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu halten. Lehrt sie, alles zu halten. Das wollen wir als Gemeinde noch viel besser in den Griff bekommen in den nächsten Monaten. Was bedeutet das? Das zu wissen und es dann auch zu halten, es umzusetzen, es zu praktizieren, was Gott uns beigebracht hat. Nächstenliebe, Feindesliebe. Und siehe, ich bin bei euch. Bei denen ist Gott ganz besonders. Bei seinen Nachfolgerinnen. Ihr könnt euch drauf verlassen. Ich bin da. Egal wie es euch geht, egal wie die Umstände sind, egal wie ihr euch fühlt, egal ob ihr euch würdig fühlt, Kinder Gottes zu sein oder nicht. Egal, ob ihr fern von ihm geht oder ihm näher kommt, was zu wünschen wäre. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dann passiert Pfingsten. Apostelgeschichte 2. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms, erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, was aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Lebendigmacher Gottes, vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammlung der Versammelten in seiner Sprache reden. Die hörten, was noch nie passiert war, Leute aus Jerusalem in ihrer Muttersprache sprechen. Da stehen wir, sagten die dann, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum übergetretene, Kreter und Araber, also aus 17 verschiedenen Gebieten, Ländern. Und sie sagen, und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Wow! Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Manche spotteten auch und sagten, die sind nur betrunken, das ist alles. Und dann kommt die Stunde von Petrus und er hält die Predigt seines Lebens und erklärt es. Und am Ende seiner Predigt, Vers 37, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden, wendet euch Gott zu. Ist das vielleicht auch eine Einladung an uns heute Morgen? Wendet euch Gott zu, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Klare Frage, klare Antwort. Diese Zusage Gottes gilt euch, sagt er, und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter. Das war das Taufseminar dann, und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Wir kennen das auch in unserer Umgebung. Leute, eine Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Glauben wir das, dass sie kein gutes Ende nehmen werden? Glauben wir, dass sie nötig haben, das auch zu hören, dass sie nicht auf diesem verkehrten Weg bleiben müssen? Und jetzt kommt die Reaktion. Was für eine Predigt, was für eine Reaktion. Vers 41. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Also von 120 insgesamt etwa dann auf 3000 Menschen. Meistens wurden die Männer gezählt. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und Gebet. Durch das Geschehen an diesem Pfingsttag nahm das Reich, der Bau des Reiches Gottes Fahrt auf. Wir haben es gesungen, King of Kings, und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit aller Schriften, sie besteht jeden Kampf. Freiheit liegt in seinem Namen und sein Blut befreite mich. Ich bekam ein neues Leben, weil mich Jesus Christus liebt. Und ich kann heute noch den Menschen sagen, ihr könnt ein neues Leben bekommen. Du kannst, wenn du vielleicht schon länger in der Gemeinde bist und enttäuscht bist durch viele Dinge, nicht so viele Gebetserhörungen, Freiheit, Vergebung bekommen, ein neues Leben. Kannst du dir vorstellen, und da wollen wir gleich in der Worship-Zeit gerne Gelegenheit geben, nachzudenken. Kannst du das sagen und beten? Du guter Heiliger Geist Gottes, mach mit mir was du willst. Herr Jesus Christus, du darfst mit mir machen, was du willst. Du darfst mich führen, wohin du mich führen willst. Ich gehöre dir, ich folge dir. Überleg das mal. Und Gott macht es gut. Der lebendige Macher kommt und unser Gott ist unfassbar treu. Denk mir darüber nach. Ich freue mich auf die Worship-Zeit mit uns allen. Amen.